Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des RW-Pods. Achte Folge haben wir nun mittlerweile schon. Mhm. Und schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben, um eine Folge aufzunehmen. Und naja, nach unseren alten Versprechungen, dass wir es halt häufiger machen wollen oder so, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Wir haben immer irgendwelche Termine, die dazwischen kommen und so. Also könnt ihr uns die Daumen drücken, dass wir das häufig schaffen werden. Ja, wir sind wieder vollzählig im Sinne der Dreifaltigkeit. Also, dabei ist Dimi.
Hallo.
Und Stefan.
Hallo.
Und ich bin Markus. Ja, und wie wir schon bei der letzten Folge angekündigt hatten, werden wir uns heute den beiden Themen widmen. Wieder, wie wir auch gesagt hatten, ein etwas größeres Thema, was im Prinzip das Hauptthema ist, was ihr auch immer als angekündigte Folge finden werdet. Und dann noch ein kleines Thema dazu, was einfach einen lustigen Abschluss bilden soll oder sowas. Und da haben wir heute Stefan als Referenten für das Thema Museologie und Religion im Museum. Ich hoffe, ich sage nicht so viel Falsches. Ich habe nämlich auch nicht viel Ahnung davon, deswegen bin ich ganz gespannt, was passiert. Und nach einer kurzen Diskussion wollen wir dann schlussendlich noch auf ein kleines Thema eingehen, nämlich Exodus-Religionen, was das eigentlich ist. Das habe ich vorbereitet anhand eines Liedes, welches ihr auch sicher kennen werdet. Ich sage noch nicht, welches es ist. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Stefan, worum geht's denn eigentlich?
Ja, also ich würde das heute gerne aufziehen, irgendwie als erste Einführung in diesen Themenkomplex, in diesem Themenkomplex Religion und Museum. Die Religionswissenschaft hat da ja durchaus irgendwie einige oder viele Schnittmengen mit der Museologie. Zwangsläufig deswegen, weil natürlich auch immer schon ja religiöse Objekte ausgestellt wurden in Museen und gleichzeitig dadurch auch so etwas wie eine Volksbildung auch und gerade über andere, aber auch über eigene Religion und Religiosität vermittelt wurde. Vorher würde ich gerne aber nochmal viel weiter zurückgehen und über die Idee des Museums an sich sprechen. Das ist ja irgendwie keine neuzeitliche Idee. Ihr beiden könnt bitte und sollt bitte immer gerne nachfragen. Also die Geburtsstunde des modernen Museums, wie wir es heute irgendwie kennen und hoffentlich auch schätzen, ist tatsächlich die Französische Revolution.
Ah.
Und zwar hat man nach der öffentlichen Enthauptung des dann gestützt durch die Revolution gestützten Königs seine Insignien in seinen Palast getragen und dort öffentlich ausgestellt für alle Pariser Bürger Bestaunen und ja einfach auch nochmal zur Feier des eigenen Siegs und so weiter. Mhm. Dieser Palast war der Louvre.
Ja.
Und, oder es war also ein Teil des Palastkomplexes. Das heißt, man hat irgendwie quasi diesen Ort umgewidmet. Da sind wir auch wieder bei der Topologie. Mhm. Ja. Das heißt, irgendwie einen alten Ort der Macht hat man umgewidmet und quasi der Macht des Volkes irgendwie anheimgegeben und gleichzeitig die Insignien der überkommenen oder überholten Macht dort ausgestellt. So, das war quasi die erste Idee und das war eben auch allen Pariser Bürgern quasi frei zugänglich, um sich nochmal des eigenen Sieges zu vergewissern. Die Idee, Dinge zu sammeln und anzuhäufen und irgendwie auch einer bestimmten Teilöffentlichkeit zugänglich zu machen, ist natürlich viel älter. Gesammelt hat der Mensch, soweit ich das beurteilen kann, schon immer irgendwas. Gesammelt nach bestimmten Gesichtspunkten oder auch zu bestimmten Zwecken hat man auch schon relativ lange, also auch schon in der Antike. Tatsächlich war es aber so, dass dann im Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit sich sowohl klerikale als auch fürstliche oder adlige Sammlungen herausgebildet haben, die aufgrund der Entdeckung neuer Erdteile, also ich bin natürlich sehr eurozentristisch gerade, das ist klar, das wollte ich auch voransetzen, man letztlich erstmal Kuriositäten angefangen hat zu sammeln. Das heißt, irgendwie als Adliger war es dann irgendwie in der frühen Neuzeit dann auf jeden Fall schon en vogue, eine eigene Wunderkammer oder zumindest irgendwie sowas in der Art, eine Kunstkammer oder so zu haben, in der man allerlei irgendwie anhäufte, seien es botanische Fundstücke, geologische Fundstücke oder so, aber tatsächlich auch menschengemacht ist, dass man irgendwie dann einfach nur zusammentrug. Das waren oftmals sehr undifferenzierte Sammlungen. Da ging es eigentlich irgendwie hauptsächlich um die Menge oder um das Anhäufen von möglichst vielem, von möglichst überall. Also
nicht thematisch?
Nee, überhaupt nicht. Also thematische Sammlungen entstehen tatsächlich erst irgendwie im 17. Jahrhundert. Das ist also erst eine ganz, ganz späte Entwicklung. Und die Aufarbeitung dieser Sammlung passiert dann nochmal wieder später. Aber das war letztlich nur aus so einem neuzeitlichen Verständnis von Mythos heraus. Irgendwie hat man vor allem mythologische Objekte gesammelt, seines Greifeneier, das waren dann oftmals Straußeneier zum Beispiel. Das heißt, irgendwie, man hat irgendwie versucht, dadurch auch Weltverständnis irgendwie herzustellen. Ja? Mhm. Also indem man Dinge, die man quasi aus Mythen oder Epen bekannten Begebenheiten oder Wesen oder so zuordnen konnte, wollte man irgendwie dann auch quasi die erst einmal nur horten. Ja? Also auch zum Beispiel sowas wie Stoßzähne von großen Säugetieren wurden als Einhornhörner und so weiter irgendwie gehandelt, und es florierte dann quasi auch in der Neuzeit ein richtiger Handel mit Objekten und so. Das ist irgendwie vergleichbar mit dem heutigen Schwarzmarkt von Kunstobjekten oder ähnlichem. Also das war tatsächlich dann auch schon eine Sache, die sowohl den Klerus als eben auch den Adel umtrieb, die ja quasi als die beiden höchsten oder die beiden höheren Stände auch die entsprechenden finanziellen Reserven hatten, um das zu machen.
Bei den Kirchen. Das Ganze konnte dann irgendwie so auch als Trophäe gelten.
Ja, schon. Ja.
Also man, ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich jetzt so einen Stoßzahn von irgendeinem großen Elefanten habe, dann bin ich wer.
Ja, genau. Mhm. Denn den hat eben nicht jeder und so. Und gerade in Adelskreisen war es dann einfach ziemlich beliebt, die Dinge auch rumzuzeigen. Mhm. Und man hat dann auch eben gerne mal Gäste eingeladen, um seine Sammlung, seine Wunderkammern zu präsentieren. Ja, das war tatsächlich auch irgendwie ein Ort des sozialen Austauschs und auch irgendwie des sozialen Prestiges, das man irgendwie dadurch ausdrücken konnte. Mhm. Die klerikalen Sammlungen sind ein bisschen anders gelagert. Die sind oftmals entstanden aus den mittelalterlichen Reliquiensammlungen. Da habt ihr sicherlich, liebe Hörer, auch schon viel von gehört und so, dass einfach eine Flut, gerade durch die Kreuzzüge an heiligen Reliquien, irgendwie nach Europa schwappte, die dann über die ganzen Bistümer etc. verteilt wurden und auch da stand einfach ein reger Handel mit diesen Objekten. Die hatten aber eben noch einen Aspekt mehr, nämlich dem, dass diesen Objekten auch tatsächlich eine gewisse heilige Macht zugestanden wurde. Ja, also ja, das kann von einem Zehennagel über irgendwelche Ossuarien, also Knochen irgendwie Gefäße oder ähnlichem von Heiligen bis hin zu dem berühmten Teil des oder Splitter der Lanze, mit dem mit Jesus angepiekst wurde oder so, oder Teil des Kreuzes, die gefunden wurden. Denn ihr kennt vielleicht, ihr beiden oder auch ihr Hörer, diese Geschichte, dass die Mutter von Konstantin dem Großen aufgrund einer göttlichen Eingebung ins Heilige Land gefahren ist und dort einen Teil des Kreuzes, des Originalkreuzes gefunden hat. Also nach dem Motto, Lakaiengrab an dieser Stelle und so. Und sie fanden natürlich einen Teil des Kreuzes. Es wurde dann unter großem Pomp nach Rom zurückgetragen und da auf dem Lateranhügel, glaube ich, ausgestellt, ist heute Teil des Apostolischen Palastes, also Vatikanstadt. Dieser Reliquienkult aus dem Mittelalter hat sich eben fortgesetzt in die Neuzeit und so, sodass es einfach riesige Sammlungen in Klöstern etc. gab, aber auch viele Kirchen, die sich mit möglichst vielen Reliquien irgendwie schmückten. Und da es ja immer irgendwie zwischen den Ständen, dem Adel und dem Klerus, immer so gewisse Machtkämpfe gab, nicht nur um Land und um Macht und so weiter, sondern eben auch auf so einer Ebene, hat man dann eben seitens des Adels angefangen, auch Objekte anzuhäufen und denen eine gewisse Bedeutung zuzusprechen. Das waren aber dann eben oftmals Objekte von, exotische Objekte, um es mal quasi irgendwie mit einem komplizierten oder problematischen Begriff irgendwie zu benennen. Das heißt, hier liegt ganz klar irgendwie die Idee des Sammelns begründet irgendwie in einem Diskurs von Macht, würde ich sagen. Macht auch, was den Zugang dazu irgendwie angeht, denn das waren eben keine öffentlichen Sammlungen, sondern wie ich gerade sagte, waren die, wenn dann anderen Adligen, dann aber nur zu Zeigezwecken irgendwie zugänglich. später dann, als man anfing, irgendwie auch tatsächlich sich von wissenschaftlicher Seite aus, sei es Philosophie oder auch tatsächlich Geografie und so, mit der Welt an sich zu beschäftigen, hat man seitens des Adels auch seine Kammern geöffnet und Wissenschaftler quasi Objekte studieren lassen, um quasi noch mehr über die verschiedenen Teile und Begebenheiten irgendwie auf der Welt forschen zu lassen. Das heißt, dann fand quasi die erste Öffnung fand so am Ende der Neuzeit statt im 17. Jahrhundert, also dass man quasi diese Kammern öffnete und der Wissenschaft irgendwie quasi irgendwie anheim gab, damit die damit irgendwie arbeiten konnte. Genau in der Zeit fing es dann auch an, dass man das anfing zu katalogisieren, schlicht weil einige Sammlungen so groß waren, dass man den Überblick verloren hat. Und eben aus dem schon genannten Grund, dass man quasi irgendwie das Ganze in das eigene Weltverständnis einbauen wollte. So dann nach der Französischen Revolution passiert dann irgendwie europaweit, rezipiert man diese Idee, dass man nicht nur Objekte von woanders irgendwie ausstellen kann und dass man also quasi wie im Louvre irgendwie Objekte einer überkommenen Gesellschaftsordnung ausstellt und damit quasi das historisch einordnet, sondern dass man eben auch die schon vorhandenen Kammern entsprechend aufarbeitet und dann eben ausstellt. Es gibt dann irgendwie auch in Deutschland, in Berlin erste Museumsbauten, die nur dafür gebaut werden und in denen dann quasi Teile von fürstlichen oder klerikalen Sammlungen ausgestellt werden und die eben dann, dann im 18. Jahrhundert dann den ersten quasi Museumsbesuchern einfach irgendwie geöffnet werden. Ja, so dann, und dann kommt quasi so eine richtige Welle in Schwung und in ganz Europa entstehen dann eigene neue Museumsbauten, die dann eben quasi wunderlich ist aus der ganzen Welt, aber auch quasi anfänglich dann aus der eigenen Gesellschaft, was schon als überkommen irgendwie gilt, ausgestellt werden. Das muss man ganz klar sagen, dass das immer noch irgendwie nur eine Teilöffentlichkeit ist, denn natürlich irgendwie war das irgendwie nur Bürgern, also Bürgerlichen zugänglich, die sich aber auch da irgendwie ihre eigenen Bildung und so weiter vergewisserten. Also es hat letztlich auch so eine Ambivalenz, ja, dass irgendwie man auch dann ins Museum ging, um zu zeigen, dass man ins Museum gehen kann. So, also das hat noch irgendwie nicht so recht den Sinn der Volksbildung dahinter entdeckt. Der kommt dann wiederum später auf, nochmal irgendwie 50 bis 100 Jahre später, je nach Region, dass man quasi meint, ja, diese Sammlung oder diese Wissensvermittlung auch tatsächlich jedem Menschen irgendwie zugänglich machen zu wollen. Und dann mit der Schulpflicht spätestens kommt es dann irgendwie dann dazu, dass diese Sammlungen, die oftmals staatlich sind oder dann verstaatlicht werden, quasi allgemein zugänglich werden. So, und dann, sobald das irgendwie dann eine eigene Herausbildung an der Wissenschaft nach sich zieht, die dann im Zeitalter des Imperialismus auf jeden Fall ganz deutlich wird, wird quasi das Museum zu der Institution, wie wir sie heute kennen, die halt irgendwie vier Aufgaben erfüllt. Die Aufgaben sind bis heute irgendwie klar definiert. Ich habe unter dem Podcast auch nochmal einen Link zum ICOM, das ist das International Council of Museum, die quasi die Weltorganisation der Museumsverbände sind, die halt irgendwie ganz klar immer wieder neue Papers rausgeben zur Entwicklung und so weiter, die aber auch ganz klar irgendwie quasi weltweit gültige Standards für Museen definiert haben.
Ah ja.
Und das sind eben vier Funktionen eines Museums. Das ist das Forschen, das Sammeln, das Vermitteln und das Bewahren. Ja, das sind quasi die vier Pfeiler irgendwie, auf die sich jede Museumsarbeit stützen muss.
Mhm.
Nach Definition dieses ICOM und auch nach, das ist quasi
Forschen.
Sammeln.
Vermitteln.
Ja.
Bewahren.
Also das ist natürlich die falsche Reihenfolge. Erstmal wird gesammelt.
Ja, okay.
Und wenn das da ist, muss es bewahrt werden. Das heißt, man braucht irgendwie die Möglichkeit, das zu restaurieren. Sollte das irgendwie verfallen können und so. Und
man muss es auch abschließen können oder so.
Genau.
Oder irgendwie katalogisieren und so ein Zeug.
Genau, da muss es erforscht werden. Was ist das eigentlich? Und dann der letzte Schritt, den ich für die wichtigsten halte, aber da können wir auch gerne in den Kommentaren oder auch allgemein drüber diskutieren, die Vermittlung. Das heißt, das, was eigentlich dann quasi gesammelt, bewahrt und erforscht wurde, auch tatsächlich zu vermitteln. Denn dann erst dann wird dieser eigentlich irgendwie in der Idee angelegte Aspekt der Volksbildung erst tatsächlich, wird erst erfüllt.
Ich kann mir vorstellen, dass man über die Vermittlung auch viel streiten kann.
Ja, natürlich.
Und über das Sammeln auch, aber wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil es einfach, man kann es ja halt erstmal sammeln.
Naja, es gibt aber auch viele Museen, ich habe selbst schon in verschiedenen Häusern gearbeitet, die einfach immer nur sammeln und die dann einfach eine katastrophale Magazinsituation haben, schon externe Magazine anmieten müssen, weil die Häuser nicht ausreichen und trotzdem noch lange nicht alles, was sie haben, auch nur irgendwie katalogisiert haben, es sei denn, geschweige denn erforscht haben. Also,
das sind die berühmten Messi-Museen.
Ja, genau. Man soll es nicht glauben, aber viele Museen sehen tatsächlich so aus. Deswegen.
Das heißt irgendwie, viele Museen bleiben unter ihren Möglichkeiten? Also viele Museen könnten sehr viel mehr Interessantes
oder... Ach ja, die allermeisten würde ich sogar sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Aber man kommt einfach angesichts auch der finanziellen Situation der meisten staatlichen, aber auch privaten Häuser einfach nicht dazu, allen vier Funktionen gerecht zu werden.
Naja.
Und leider ist es so, auch vielleicht diese Kritik sei nochmal hier angebracht, von mir als quasi Fachmann, ist das, wenn ich gerade sagte, dass die Vermittlung mir am wichtigsten erscheint, sollte sie trotzdem auch nicht irgendwie als einzige gefördert werden. Es gibt auch mittlerweile viele Museen, die nur noch auf Vermittlung Wert legen und wo es dann nur noch irgendwie um Interaktivität und Einsatz von neuen Medien geht und so. Und es gibt mittlerweile ganze Ausstellungen oder fast ganze Häuser, die kommen fast ohne Objekte aus. Und da verlieren wir, glaube ich, auch irgendwie etwas aus dem Blick, denn dass das Museum trotzdem irgendwie ein Ort ist, an dem Objekte ausgestellt werden. Es geht letztlich um die Dinge. So, und da kommen wir auch vielleicht ganz...
Stimmt,
ganz das fällt
mir jetzt auch ein.
Ja, ja, eigentlich geht es um die Dinge. So, und diese Dinge, da könnte ich jetzt lange theoretisch drüber reden, das mache ich gerne nochmal in einer weiteren Folge, in der ich mich nochmal mit der Theorie von den Dingen, von Transformation, von Bedeutungsebenen und so weiter beschäftigen würde. Dekontextualisierung, Rekontextualisierung und so von Dingen in Ausstellungen und so weiter. Das mache ich gerne nochmal irgendwie in einer eher methodisch-theoretischen Folge. Heute würde ich einfach nur noch mal gerne darauf zurückkommen, dass es eben wichtig ist, Dinge zu haben und diese Dinge auszustellen und diese Dinge einfach auch quasi dann den Museumsbesuchern, denn um die geht es ja, nahe bringen und erklären zu wollen. Und da sind wir auch schon quasi direkt an dem Schnittpunkt, wo die Religionswissenschaft irgendwie ihre Relevanz ausspielen kann, denn es ist euch vielleicht auch schon begegnet, wenn ihr in so allgemeinen Stadtmuseen oder Landesmuseen seid, dann sind dort auch immer religionswissenschaftlich relevante, aber nicht religionswissenschaftlich ausgestellte oder beschriebene Objekte. Das heißt, wir haben Objekte, die ganz klar der religiösen Sphäre zuzuordnen sind, aber die werden quasi als kulturelles Allgemeingut oder so ausgestellt oder werden irgendwie also die werden letztlich nicht in ihrer vollen Funktion erfasst und damit auch nicht in ihrer vollen Funktion den Besucher vermittelt. Und das ist genau die Stelle, an der sich die Religionswissenschaft vielleicht nochmal auch mehr in die Museologie einmischen müsste. Das haben einige tolle Leute schon gemacht. Peter Bräunlein hat viel dazu geschrieben. Es gab gerade in den letzten Jahren einige Dissertationen von Susanne Kamel aus Berlin, von Susanne Clausen, die sich nochmal neu mit quasi religionswissenschaftlichen Perspektiven auf Museumsarbeit ins Gespräch gebracht haben und so. Die Literaturangaben kann ich gerne auch nochmal drunter setzen unter den Podcast, wenn ihr mal vielleicht reinlesen wollt. Das müsste in jeder Bibliothek irgendwie zu haben sein. Denn mir, und darauf wollte ich gerade hinaus, irgendwie fällt doch immer wieder auf, dass die religionswissenschaftliche Aufarbeitung von Museumsinhalten irgendwie nicht so recht vorhanden ist. Nun gibt es einige dezidierte Spezialmuseen, Religionsmuseen. Wir haben das große Museum of World Religions in Taipei, in Taiwan. Das ist euch sicherlich ein Begriff. Dann natürlich das St. Mungo Museum in Glasgow, das auch als, das heißt zwar auf Life and Arts, aber das ist trotzdem ein Religionsmuseum. Das versteht sich auch so.
Ja, kann man schon sagen.
Und naja, als drittes würde ich in dem Bunde natürlich die religionsmündliche Sammlung in Marburg aufführen. Ja, also die ist auch ganz klar ein Spezialmuseum, von Otto damals initiiert. Und wir waren jetzt auch, wir drei im Zuge des Symposiums mal wieder da. Und das sind einfach tolle, tolle Sammlungen, die auch irgendwie religionswissenschaftlich fundiert ihre Objekte aufarbeiten und ausstellen. Und deswegen gelten für mich die drei irgendwie auch tatsächlich als die Leuchttürme und so, denn alle anderen Museen, die sich vielleicht in historischer oder auch in kunstwissenschaftlicher Perspektive mit religionswissenschaftlich Relevantem beschäftigen, blenden gerade das immer wieder aus und so. Ja, und versuchen das dann auf so eine allgemein kulturelle Ebene runterzubrechen, dass es halt auch kulturelles Gut so sein ist. Irgendwelche Gebetsschalen oder so oder Sufi-Mützen, ja, oder seien es irgendwelche keine Ahnung, Kalligrafien, wenn wir jetzt beim Islam bleiben, oder auch irgendwie Torah-Rollen, die halt schön geschmückt sind oder so, oder verschiedene Kruzifixe, ja, die aus verschiedenen Kulturkreisen stammen und so, dann werden die mal als Teil eines kulturellen Gepäcks, das vielleicht um die Welt ging durch Migration oder das vielleicht einfach auch nur irgendwie in diese Museen gekommen ist, als im Rahmen einer Sammlungstätigkeit und so, dann fehlt dort oftmals irgendwie die Aufarbeitung des eigentlichen religiösen Kontextes dieser Objekte. So. Mhm. Ja, die werden eher immer so standardmäßig dargestellt, wie man auch ein altes Wagenrad von 1830 ausstellt, nämlich Wagenrad 1830. Ja, und dann steht da eben irgendwie Torarolle 1840 zum Beispiel. Mhm. Ja, mhm. Und das ist halt genau das, das Problem.
Schrift aus Qumran.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, also ich darf mal kurz einhaken.
Ja, ja.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, dass auch jeder Religionswissenschaftler, der in irgendeiner Ausstellung ist, immer sozusagen mit seiner RW-Brille rumrennt.
Mhm.
Und dann sieht man immer gleich was. Ah, das ist ja interessant. Oh.
Ja, genau.
So, ja, okay. Das, also ich dachte gerade so, wo du das sagtest, dass offenbar auch viele Museen auf die ästhetische Ebene abgehen.
Ja.
Und dann halt sagen, ach, wie sieht das doch schön aus? Irgend so ein Kostüm.
Mhm.
Oder eine echte Gebetsmühle aus China oder so. Und die klingelt dann auch ganz schön, wenn man sie dreht. Aber dabei bleibt es dann auch. Und ich habe auch oft den Eindruck, dass viele Kuratorenteams oder so dann einfach nicht mehr tiefer reingeguckt haben, was da sonst noch rauszuholen wäre oder so.
Ja, das stimmt. Das sind oftmals Ethnologen, Volkskundler oder auch einfach nur Historiker, die das irgendwie aufarbeiten. Und denen fehlt letztlich die religionswissenschaftliche Expertise, um das machen zu können. Das ist total legitim, dass das so ist. Aber dass nicht mal, also meiner Meinung nach nicht mal versucht wird, irgendwie diese Ebene mit aufzunehmen oder einzubauen, halte ich einfach für problematisch aus Sicht auch der Religionswissenschaft. Und wenn wir uns wie letztes, glaube ich, irgendwie vor 2-3 Folgen darüber unterhalten haben, wie es denn eigentlich irgendwie weitergehen soll, wie sich die LW auch irgendwie in der Öffentlichkeit mehr irgendwie als eigene Disziplin herausschieren und herausarbeiten möchte, dann ist das auf jeden Fall auch irgendwie ein guter Ansatzpunkt.
Ja, das finde ich auch.
Ja, das heißt, denn auch über Museen erreicht man auch, wenn irgendwie viele vom großen Museen sterben, reden so immer noch eine riesige Öffentlichkeit. Und ja, deswegen.
Allein weil der Staat ein Interesse daran hat, seine eigenen Häuser zu befüllen und deshalb
auch
Werbung für die Museen protegiert. Ja? Also mir fällt jetzt gerade so ein, das war die Ausstellung hieß Tabu, ne? Im Überseemuseum in Bremen, war das letztes Jahr oder so. Das war ja eigentlich so ein richtiges Thema für Religionswissenschaftler. Und ich war auch in der Ausstellung drin und war eigentlich ganz zufrieden. Aber auch da habe ich wieder viele Dinge gefunden, wo ich es zumindest annähernd bewerten konnte. Ich kenne mich auch nicht mit allen Sachen aus, aber wenn es dann irgendwie so um buddhistische Exponate ging, da dachte ich, ach ja, immerhin haben sie das Thema angerissen. Teilweise waren sie doch irgendwie wieder aus dem Kontext raus. Und ich hatte dann auch wieder den Eindruck, dass sie das auch noch hatten. Weißt du, was ich meine? Also sie machen was zum Thema Tabu. Also heilige Gegenstände, die unberührbar waren. Das Thema wurde ganz gut erklärt, was Tabu eigentlich bedeutet. Und dann am Ende der Ausstellung war halt auch noch irgendwas aus Tibet.
Ja, weil man das eben auch noch im Magazin gefunden hat und das passt halt auch noch da rein.
Genau, so, weil auch Asien und so ein bisschen Religion.
Yeah, genau. Ja, genau.
Aber trotzdem war ich natürlich zufrieden. Also das war eine interessante Ausstellung, fand ich. Wiederum andere Ausstellungen habe ich auch schon gesehen, wo es tatsächlich dann irgendwie gar keine Einflüsse mehr gab von religionswissenschaftlicher Seite oder sondern einfach nur stumpf, wie du das gerade sagtest, Exponate stehen, die. Ja, vielleicht kann man da auch mit Archäologen besser streiten. Ich habe mal von einem Archäologen den Satz gehört, oh, wir wissen nicht, was es ist, sicherlich religiös.
Ja, es muss ein Kultobjekt sein.
Ja, genau, es muss ein Kultobjekt sein. Also, falls ihr Archäologen seid und zuhört, streitet gern mit uns oder sowas.
Oder auch Kunstwissenschaftler.
Genau, das ist natürlich die Frage und die Religionswissenschaftler müssen dann ja immer noch differenzieren und sagen, ja, wahrscheinlich war es doch nicht so. Aber ganz interessant.
Ja, also, ich wollte das fast einfach nochmal aufmachen und so.
Genau, aber wirklich, ich finde es sehr interessant, vor allem der Ansatzpunkt, dass man eben über die Museen auch als Religionswissenschaftler sichtbar wird. Und ich wusste auch nicht, woher die Museen eigentlich kommen. Also sehr spannend. Ja. Vielen Dank. Es sei denn, du bist noch nicht fertig.
Doch, ich mache hier gerne mal einen Break. Stich, weil wir letztes Mal gesagt haben, dass wir uns an die Zeitvorgaben halten wollten. Ja. Genau. Ich gehe aber gerne noch mal in der späteren Folge tiefer in die in die problematische Wechselbeziehung des Museums und der Religionswissenschaft ein.
Ja, da wäre ich auch sehr interessiert dran.
Ja,
also gut, total spannend.
Also gerne Anregungen dafür von euch.
Ja, ganz schön interessant. Jetzt habe ich ja noch das kleine Thema mitgebracht, was ich auch wirklich schnell abhandeln werde. Ich verspreche es. Dazu muss ich mir mal kurz hier was aufrufen. Ja, also die Anekdote, die diesem Thema vorangestellt werden muss, ist, ihr seht es hier jetzt schon auf dem Bildschirm, dass ich vor, ich habe wieder prokrastiniert, während ich meine Magisterarbeit schrieb. Also alles andere gemacht, als an der Magisterarbeit zu arbeiten. Und habe einen alten Soundtrack angehört, von einem Film, der heißt The Harder They Come. Zugegebenermaßen habe ich den Film nicht gesehen, ich habe aber den Soundtrack auf Platte. Da sind, glaube ich, nur 8 Lieder drauf, weil es halt auch eine Platte ist und so, ne? Also sind nicht so viele. Und das ist eigentlich Reggae-Musik. So aus Kingston, aus Jamaika. Ganz alte Songs, die man irgendwie auch schon immer mal gehört hat und die es auch in vielen Varianten heutzutage gibt. Und das Lied kennen eigentlich auch viele, wenn ich es jetzt gleich anstimmen werde. Denn das, was auf diesem Album davor kommt, ist eben By the rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion. Also so, ne, kennt ihr. Kennt man?
Wir wollten öfter singen.
Wenn man, ich singe ja in letzter Zeit immer viele Wiegenlieder, deswegen bin ich jetzt immer so im Gesang drin.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, genau. Also, die Hörer werden es auch kennen. In der Regel kennt man das von Boney M., eine Band, die von Frank Farian produziert wurde in Deutschland. Nun ist das Interessante, dass das die Melodie, die ich gerade gesungen habe, und ich muss sie ja singen, weil wir ja nicht das Lied vorspielen dürfen aufgrund irrsinniger deutscher GEMA-Gesetze. Das Lied war also ein Cover von Frank Farian. Er hat es also übernommen aus Jamaika. Und die Melodie ist auch die gleiche. Wenn wir nun aber einen Schritt zurückgehen und uns fragen, was ist das denn eigentlich für ein Lied an den Flüssen Babylons? Ich kann das jetzt mal kurz gleich vorwegnehmen. Es kommt aus dem Tenach, also aus dem christlichen Alten Testament, und ist ein Psalm. Und in diesem Psalm heißt es, an den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Das hatte ich auch eben schon auf Englisch gesungen, sozusagen. An die Weiden dort hängten wir unsere Leiern. Jene, die uns gefangen hielten, forderten Lieder. Und unsere Peiniger forderten Freude. Singt uns eines der Lieder Zions. Ach, wie sollen wir das Lied des Herrn nur singen auf fremder Erde? Wenn ich dein vergäße, Jerusalem, so möchte meine Rechte ermatten. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich nicht an dich dächte. Wenn ich Jerusalem nicht zum Gipfel meiner Freude erhöhte. Wir haben also hier mit einem Setting zu tun, das jüdische Exil. Das jüdische Volk ist nicht in ihrer Heimat, sondern sie sind nach Babylon, also das heutige Irak, vertrieben worden und singen dort von ihrer Heimat und denken daran. Und diese Idee, nicht in der Heimat zu sein, aber an seine Heimat zu denken und dadurch ein gemeinsames Identifikationsmoment zu erlangen. Das ist genau das, wie ich am Anfang sagte, was die Exodus-Religionen ausmacht. Anhand dieses Liedes kann man jetzt also ein ziemlich großes Fass aufmachen, das ich nicht tun werde. Aber in der Regel wird das Judentum als eine Exodus-Religion beschrieben. Nun ist es nicht nur der Exodus nach Babylon, den das jüdische Volk durchgemacht hat, sondern eben auch noch einen weiteren, in dem sie heimkehren konnten, schon vorher, in das gelobte Land, wo sie eigentlich immer sein sollten, nämlich nach Israel, als sie aus Ägypten auszogen, aus einem Land voll Stammelnder. Ne? Das habe ich damals im hebräischen Unterricht gesungen. Bezet Israel heißt das Lied. Das Interessante ist nun, dass wir dieses Lied antreffen aus Jamaika. Wie aber vielleicht einige wissen, würde ich die vorherrschende Religion in Jamaika auch als eine Exodus-Religion bezeichnen, indem sich nämlich die damals vertriebenen Sklaven aus afrikanischen Ländern, mehrheitlich auch aus Westafrika, auf ihre Wurzeln besonnen und nun singen von ihrer Heimat. Beispielsweise haben sie sich damals in Jamaika ganz stark solidarisiert mit dem König Äthiopiens, sozusagen ein Ursprungskönig in Afrika. Nun ist es auch so, dass Äthiopien das einzige Land im afrikanischen Kontinent ist, was niemals so richtig kolonialisiert wurde, sodass es einfach eine Glanzfigur ist. Mhm. Und indem nun jamaikanische Musiker dieses Lied singen, also ein eigentlich ganz stark jüdisch-traditionelles Lied, nämlich einen Psalm, was ja die Lieder des alten Judentums sind, solidarisieren sie sich auch mit Vertriebenen, die nun in der Fremde sitzen, die nichts verstehen und aber an ihr Zion denken und nur dadurch die Kraft haben, weiter durchzuhalten und vielleicht gar nicht zurückzukommen. Und vielleicht auch niemals zurückkommen. Das ist jetzt nämlich der interessante Punkt. Mhm. Und daran spannen sich wieder weitere Felder auf, die ich jetzt nur kurz andeuten möchte und dann aber auch schließen möchte. Wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, wie diesen verschiedenen Exodus-Religionen, nämlich namens Voodoo, was von Voodoo kommt, aus Westafrika, Togo oder Benin, da kommt das her. Ja. Dann gibt es verschiedene Mischreligionen, die sozusagen Ursprünge von verschiedenen Kulten aus Afrika mitgenommen haben, aber neu kontextualisiert haben, wie zum Beispiel Santeria auf Kuba oder Candomblé in Brasilien. Das sind alles sogenannte afroamerikanische Religionen, also Afro im Sinne von Herkunft afrikanisch oder zumindest bestimmte Teile Afrikas, die dann aber in Amerika transformiert wurden, umgewandelt wurden und da vielleicht etwas Neues hervorgebracht haben. Und anhand dieses Psalms, Rivers of Babylon, kann man das Ganze eben ganz gut nachvollziehen. Das war damals das, was ich mir zu diesem Lied überlegt habe und dann auch dazu etwas aufgeschrieben habe, mir notiert habe, was ich jetzt wieder herausgekramt habe, als kleinen sozusagen Anreger. Also wen das interessiert, man kann dazu ziemlich viel finden. Das Lied kann man sicherlich auch irgendwo im Internet anhören. Falls es geht, werde ich das sicherlich auch noch verlinken. Und dieses Lied bei The Rivers of Babylon verdeutlicht einfach das Konzept von Exodus-Religionen sehr gut, weil der Inhalt des Psalms par excellence genau dieses Gefühl widerspiegelt. Singen jetzt nicht, aber ich sag nochmal das Englische. For the wicked carried us away, captivity required from us a song. How can we sing a song of joy in a strange land? So steht es dann eben auch im Psalm. Also wie können wir ein freudenvolles Lied in der Fremde singen? Das hat mich immer fasziniert, dieses Gefühl, in der Fremde zu sein, sich fremd zu fühlen, eigentlich vielleicht auch unwillkommen zu sein, sich aber trotzdem dadurch heimisch zu fühlen zu können, indem man dieses Gefühl konserviert, aber auch weiterentwickelt und eine Kultur darum herum baut und das auslegt und dann eben letztlich ein Reggae-Lied daraus macht, welches dann wieder weiter schwappt zu Frank Farian in Deutschland. das Lied ist ja sicherlich bekannt. Also, mal gucken, ob ich den Text irgendwie noch zusammenklauben kann, was ich damals zusammengestellt habe. Vielleicht kann ich das auch ins Netz stellen. Dann könnt ihr mal sehen, da habe ich noch ein bisschen sortierter darüber geschrieben. Und zusätzlich habe ich auch den Psalm auf Hebräisch und auf Deutsch herausgesucht, sodass man nochmal gucken kann. Das war es einfach. Das ist immer wieder so ein kleines Thema, was man als Religionswissenschaftler auch beackern kann. In meinem Fall konnte ich das natürlich auch ganz gut beackern, weil ich eben als Theologe und da habe ich ja hauptsächlich mit dem Alten Testament zu tun gehabt und Judaistik. Da war das dann irgendwie so mein Steckenpferd, dass ich einfach zu der Zeit auch gerne hebräische Texte übersetzt habe. Komischer Typ. Dann habe ich mir eben den Psalm vorgenommen und habe den nochmal selbst übersetzt. Das übt. Falls ihr also gerade Hebräisch macht, liebe Zuhörer, es übt.
Gilt für Griechisch und Latein aber.
Ja, genau. Also immer schön selbst übersetzen, dann geht's recht einfach hinterher. Und zusätzlich kann man dann noch den Soundtrack The Harder They Come anhören. Wenn man nicht, also ich vermute, dass man das wohl irgendwo im Internet anhören kann, die Lieder.
Hat der Film eigentlich irgendetwas mit dem Text zu tun? Also worum geht's denn im Film?
Ich bin leider überfragt. Ich habe das damals auch nicht sehen können, weil ich den Film halt einfach nicht gekriegt habe.
Ja.
Was ich in Erinnerung habe, ich will auch jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, es ist eher so ein Django-mäßiger Hau drauf
also so ein Film. Blaxploitation-Film.
So ein bisschen in die Richtung, glaube ich.
Okay.
Der Soundtrack ist aber sehr gut. Also kann ich euch auch gerne geben.
Den kriegt man bestimmt auch noch beim Plattenhändler seines Vertrauens.
Ja, kriegt man bestimmt. Ist meiner Meinung nach ein Klassiker der alten Reggae-Musik. Alle Lieder hat man irgendwie schon mal gehört. Mindestens verwurstet in modernen Rap-Songs oder so. Ja, und ansonsten, falls ihr euch für Exodus-Religionen interessiert, beschäftigt euch mit dem Judentum, mit den afroamerikanischen Religionen, beschäftigt euch vielleicht auch mal mit der Theorie zur Civil Religion von Robert Bella, einem Soziologen aus den USA. Dazu könntet ihr, sonst, das reicht eigentlich, wenn man das liest. Zivilreligion ist eben genau das, was er auch für die USA postuliert, als zusammenschweißendes Moment der USA-Identität. Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Zuhören, wenn ihr es gehört habt. Bleibt dran. Freut euch auf eine neue Folge, die bestimmt bald kommt. Noch irgendwas?
Nee.
Nö. Bin voll zufrieden.
Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Klickt uns an bei Facebook.
Facebook.
rwpod.de irgendwie.
Genau.
Da könnt ihr alles anklicken. Falls ihr mutig genug seid, flattert uns, das schmeichelt uns. Zumindest, wenn ihr uns auch schon nicht flattern wollt, guckt euch wenigstens Flatter an als Konzept. Ich finde das ganz toll. Unterstützt eine alternative Bezahlmethode im Internet, die uns wegführt von Monopolen. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf dem nächsten Symposium in Bremen oder ihr schreibt uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mal schreibt. Rückmeldung, Kritik, Vorschläge, alles
genau.
Sehr gern. Dann also bis zum nächsten Mal.
Ne? Tschüss.
Tschüss.